schönen guten Abend hier bei Sachzwang FM. Sachzwang FM, der ideologische Staubsauger. Heute: Sei du selbst, entscheide dich. Zur Kritik des Existenzialismus. Wir werden einen Vortrag vom hochgeschätzten Magnus Klaue hören. Seit einiger Zeit findet in antideutschen Kreisen verstärkt die zuerst von Jean Améry unter dem Schlagwort vom Jargon der Dialektik aufgestellte These Anklang, wonach im geschichtsphilosophischen Entwurf der negativen Dialektik Adornos und in der negativen Anthropologie, wie die Dialektik der Aufklärung sie entwerfe, eine Verwischung der Grenze zwischen Tätern und Opfern der Shoah und eine Leugnung der moralischen Zurechenbarkeit individueller Handlungen wie auch individueller Leiterfahrung angelegt sei. Dadurch mache sich die kritische Theorie entgegen ihren Möglichkeiten blind für die in keine Dialektik auflösbaren Widersprüche der Empirie. Der Vortrag von Magnus Klaue möchte es demgegenüber unternehmen, gerade das oft als negative Teleologie abgelehnte Moment des adornoschen Denkens als notwendige Bedingung geschichtlicher Wahrheitserkenntnis auszuweisen und daran erinnern, dass an den Schwierigkeiten mit der Geschichtsphilosophie, in die jeder denkende Mensch durch die reflektierte Erfahrung der Wirklichkeit gestürzt wird, nicht die Philosophie, sondern die Geschichte schuld ist.
Ich möchte ausnahmsweise mal, es wird bestimmt danach nicht mehr passieren, etwas persönlicher anfangen, weil mir das jetzt gerade so dazwischen gekommen ist und ich finde das als Anfang oder als Rahmen ganz gut geeignet. Vielleicht wird das am Schluss deutlicher, warum ich mich darauf beziehe. Nämlich möchte ich anfangen mit ein paar Zeilen aus einem Gedicht von Georg Kreisler, der vor kurzem ja gestorben ist und der für mich in meiner Schulzeit schon, als ich von Adorno überhaupt noch nichts wusste und ich war ja auch glücklicherweise in keinerlei anarchistischen oder sonstigen Gruppierungen oder so in dieser Zeit, das ist aus dem kleinen Gedicht Weder noch aus dem Album Literarisches und Nicht-Arisches heißt das. Das ist eins von diesen jüdischen Liedern. eines der schönsten Lieder eigentlich in deutscher Sprache fast. Ein ganz kurzes Lied, wo er in verschiedenen Variationen die Frage, ob sozusagen die Existenz als heimatloser, vereinzelter, produktiv oder negativ ist, schön oder schlecht, eben immer mit weder noch beantwortet. Und am Ende von diesem Gedicht heißt es, man muss nur denken, na, was schadet schon das Wandern, und man darf weder sich noch anderen Leuten grollen, denn man muss wissen, man ist ganz so wie die anderen, auch wenn die anderen gerade das nicht wissen wollen. Mir scheint, dass eben genau das Bedürfnis, nicht wissen zu wollen, dass man so ist wie die anderen, also dass man gerade in seiner Vereinzelung oder vermeintlichen Besonderheit eben auch wie die anderen ist, also dass knapp gesagt alle anders und alle gleich sind, dass genau die Abwehr dieser Erkenntnis ein wesentlicher Impuls ist für das existenzialistische Bedürfnis, das eben seine Vorgeschichte hat in der heideggerschen Existenzialontologie und ihrer Popularität. Denn dem Existenzialismus in allen verschiedenen Spielarten geht es auf die eine oder andere Weise darum, den Individuen sozusagen das Rüstzeug an die Hand zu geben, um sich einzureden, dass sie gerade in dem, wie sie schlecht allgemein sind, eben auch irgendwie was Besonderes sind, sozusagen es zu befähigen, im Vollzug des schlechten Allgemeinen gleichzeitig sich aufzuspreizen als eben gerade in diesem Allgemeinen unverwechselbar. Und gerade unter diesem Aspekt könnte man tatsächlich den Nationalsozialismus als praktisch werden der heideggerschen Existenzialontologie bezeichnen, denn für den Nationalsozialismus war ja gerade das eben charakteristisch, nicht nur, wie das oft dann so gesagt wird, wenn von der Vermassung oder dem nationalsozialistischen Kollektivierungswahn oder was weiß ich gesprochen wird, nicht nur, dass alle gleich gemacht werden, alle verschmolzen werden zu einer Masse, sondern dass in dem je individuellen Vollzug dieses Identischwerdens mit der Volksgemeinschaft jeder Einzelne sich als unverwechselbar und besonders gerieren und seinen ganz eigenen individuellen Größenwahn ausleben konnte. Also beides im schlechtesten Sinne losgelassene Willkür, subjektivistische Hybris und Kollektivismus, Verschmelzung mit der Masse. Und genau auf das zielt die Existenzialontologie Heideggers, und in diesem Sinn ist der Nationalsozialismus sozusagen das in die Praxis setzen dieses Konzepts. Da nun nach 45 relativ schnell, wenn auch vielleicht nicht bekannt, doch irgendwie erkennbar wurde, dass eben genau dieser praktische Bezug besteht zwischen nicht nur Heideggers Handeln, bei dem das ohnehin offensichtlich war, sondern zwischen Heideggers Denken und dem Nationalsozialismus, haben diejenigen so der deutschen Intelligenz, die das relativ schnell wahrgenommen haben, dafür sensibilisiert waren und sozusagen einen Schlussstrich darunter ziehen, irgendeinen Neubeginn setzen wollen, dieses existenzial-ontologische Bedürfnis sozusagen nicht mehr unmittelbar in Rekurs auf Heidegger sich erfüllen können, sondern mussten den Umweg über Frankreich nehmen. Und das ist nun der erste Punkt. Denn es entstehen in Frankreich nach 1945 relativ schnell zwei sehr verschiedene und einander entgegengesetzte Traditionen, die aber auf wieder verschiedene, aber trotzdem auch ähnliche Weise an Heidegger anknüpfen. Der Strukturalismus, später dann der Poststrukturalismus und der Existenzialismus. Die Kritik am strukturalistischen, poststrukturalistischen Denken als einer Nachfolge oder Beerbung oder postfaschistischen Renovierung der Heideggerschen Existenzialontologie ist in vielfacher Hinsicht schon versucht und geleistet worden. Wie sich das jetzt zu der Beerbung des Heideggerschen Denkens im Existenzialismus bei Sartre, Camus und so weiter verhält, darüber ist aber relativ wenig bisher gesagt und gearbeitet worden, sondern es gibt eher den Versuch, und das setzt eigentlich Tendenzen fort, die es schon relativ früh, so seit den 50er Jahren auch in Deutschland gab, den sartrischen Existenzialismus sozusagen als wirklich linke, aktivistische Variante des Existenzialismus zu verstehen und von diesem problematischen Erbe weitgehend loszulösen. Wenn man sich aber mal mit den verschiedenen Formen der Anknüpfung an Heidegger, gerade auch unter dezidiert sich antifaschistisch verstehenden oder auch wirklich antifaschistischen Denkern anschaut, dann kommt einem schnell der Verdacht, dass das so einfach nicht ist mit der Bewältigung dieses Erbes. Nicht, also man braucht sich nur Hannah Arendt, Günther Anders oder auch Marcuse unter diesem Aspekt mal anzugucken. Marcuse war ja auch sozusagen Existenzialist in seiner Frühzeit, um zu sehen, dass die problematischen Aspekte da, etwa der Technikbegriff bei Günther Anders, an dem könnte man das gut zeigen, aber auch etwa bei Hannah Arendts Studie Vita Activa und diesem Begriff dieser merkwürdigen Kritik der Arbeit, die sie da übt und so, dass selbst diese Autoren, die wirklich sich sehr dezidiert gegen Heidegger geäußert haben und in dieser Hinsicht also sozusagen natürlich über Zweifel erhaben sind, in ihrer Denkform immer noch Elemente der Existenzialontologie mitschleppen und dass in gewisser Weise die gedankliche Konstruktion an vieler Stellen dann eben dadurch auch in gewisser Weise korrumpiert wird, fragwürdig wird. Und das ist schon ein Indiz dafür, dass man auch bei Sartre mal genauer hinsehen müsste, welche Kontinuitäten es da gibt und ob diese Loslösung des sartrischen Existenzialismus von Heidegger und sozusagen der Versuch, ihn so der Linken zuzuschlagen, wirklich so funktioniert. Noch ein paar Worte zu dieser Frühzeit, also zu dieser Opposition, die sich in den 60er Jahren auch dann herausgebildet hat von Strukturalismus und Existenzialismus. Und das vielleicht auch als Überleitung zu dem, was man meiner Ansicht nach aus der Perspektive der kritischen Theorie gegen den Existenzialismus einwenden könnte. Man müsste sich mal überlegen, ob diese polemische Selbstbezeichnung der Strukturalisten als Antihumanisten in den 60er Jahren, die haben sich ja selbst so genannt, und gerade das richtete sich ja gegen Sartre, nicht bei aller Problematik, die dann daraus entstanden ist, also der Poststrukturalismus ist da in vieler Hinsicht ja noch viel schlimmer als der Strukturalismus, insofern zumindest ihre Berechtigung hatte, als diese Selbstbezeichnung als Antihumanisten darauf reagiert, dass der Begriff des Humanismus, den Sartre für sich hier emphatischen Anspruch nimmt, in dieser Zeit sozusagen in seiner Substanz schon sehr stark angegriffen und erodiert ist, vorsichtig gesagt, um nicht zu sagen, eigentlich längst zu einer leeren Phrase geworden ist, mit dem sozusagen nur noch etwas beschworen wird, was in der Empirie überhaupt kaum noch auffindbar ist. Genau gegen dieses falsche existenzialistische Pathos des Humanismus richten sich etwa auch diese Passagen in Adornos Jargon der Eigentlichkeit, wo er gegen die Phrase von dem Menschen, der Menschlichkeit, der Forderung nach Menschlichsein und so weiter polemisiert. Und es scheint mir bei Sartre ein problematisches Erbe sozusagen der ideologischen Beschwörung dieses Begriffs zu sein, die nur in gewisser Weise ersetzt, was damit gemeint ist und was konkret eigentlich erst realisiert werden müsste, die eigentlich zurückgeht fast bis auf, also Schiller würde ich sagen, wo das schon anfängt, und das finden sich ja auch in Sartres Dramen, die man in gewisser Weise auch als klassizistisch bezeichnen könnte, da gewisse Ähnlichkeiten, und die ganze bürgerliche Tradition hindurch, so seit Schiller, lässt sich das zeigen, dass dieser Begriff des Humanismus sozusagen immer abstrakter wird, immer weniger zurückgebunden wird an das, was er in der frühen Aufklärung und in der Renaissance noch bedeutet hat, sozusagen als eine Forderung, die empirischen Menschen allererst realisieren sollten, sozusagen abstrakt beschworen wird als etwas, was irgendwie immer schon da ist. Und genau gegen diesen Idealismus, also gegen diese idealistische Starre des Begriffs des Humanismus, richtet sich natürlich auch diese Selbstbezeichnung der Strukturalisten als Antihumanisten. Nur, dass das bei denen dann sehr schnell eine affirmative Wendung kriegt, sozusagen zur Verteidigung wird der bloßen Strukturen der gesellschaftlichen Verhältnisse gegenüber den Individuen, die sozusagen nur deren Effekte seien. Trotzdem darf man nicht ganz übersehen, dass, sofern das nicht affirmativ, also apologetisch formuliert wird, das natürlich als eine kritische Diagnose, einfach als eine Feststellung über empirische Gegebenheiten richtig ist. Und dass in dieser Zeit eben beim Strukturalismus das Wort Humanismus sozusagen zu einem Schimpfwort wird, ist auch eine Reaktion auf diese Hypostasierung des Begriffs des Humanismus im Existenzialismus. Und das hat auch damit zu tun, diese Hypostasierung des Begriffs des Menschen, dass Sartre und die kritische Theorie, um das vielleicht da mal anzuschließen, meiner Ansicht nach tatsächlich verschiedene Ausgangspunkte haben. Die kritische Theorie ist in dieser Zeit, man muss sich da nun mal so manche Bücher aus der französischen Diskussion aus den 60er Jahren angucken, interessanterweise oft ungerechtfertigterweise in Nähe gerückt worden zum Strukturalismus. Also die negative Dialektik, die Adorno-Horkheimersche Variante der kritischen Theorie, wurde von den französischen Gegnern des Strukturalismus zum Teil selbst als nihilistisch, antihumanistisch kritisiert, weil sie eben sozusagen die Freiheit des Individuellen gar nicht mehr denken kann und immer vom schlechten Allgemeinen, der abstrakten Negativität ausgeht. Und so falsch das ist, das gleichzusetzen, ist es insofern wieder richtig, weil eben tatsächlich die kritische Theorie in einem emphatischen Sinn, den man verteidigen müsste, meiner Ansicht nach, einen anderen Ausgangspunkt hat als der Existenzialismus Sartres, der seinen Ursprung hat in der Résistance, also eigentlich im antifaschistischen Widerstand. Das könnte man auch noch ein bisschen problematisieren in Bezug auf Sartre, inwiefern man das überhaupt so sagen kann. Auf jeden Fall sozusagen ist das, wenn man das so ein bisschen herunterbrechen möchte auf seine empirischen, historischen Entstehungsbedingungen, eine Philosophie der Résistance und eben nicht eine Philosophie, die von Beginn an sich begründet in der Reflexion auf die Shoah oder das Exil. Nicht, also während die Dialektik der Aufklärung ihren Ursprung hatte in der Erfahrung des Exils und der Judenvernichtung, wird das bei Sartre sozusagen nachgeholt in den Überlegungen zur Judenfrage und versucht einzuholen, aber der Ursprung der Philosophie ist einer des Widerstandskampfes, was dann auch dazu führt, dass, darauf komme ich vielleicht später noch, dass bei Sartre so gewisse Tendenzen zu so einer Art Partisanentum gibt, die auf eine erstaunliche Weise dann auch wieder zweideutig werden. Also man braucht sich zum Beispiel nur mal so Literatur aus der Zeit, aus dem Umfeld der französischen Résistance anzusehen, etwa ein Buch, was gerade auf Deutsch erschienen ist, Die Geheimnisse von Paris heißt das, glaube ich, von einem Jonnet, einem Journalisten, der in der Résistance gekämpft hat und da seine Kampferlebnisse berichtet. Und das liest sich tatsächlich, also obwohl das natürlich sozusagen weltanschaulich antifaschistisch ist in der ganzen Form der Darstellung, in dem Fetischismus von Männlichkeit, von Einzelkämpfertum, von heroischen Widerstandshandlungen und so, zum Teil besteht da eine frappierende Ähnlichkeit auf der Ebene der Metaphorik und Rhetorik so zu Ernst Jünger Texten. Also es gibt da einen Fetischismus des Kampfes, der, obwohl er natürlich gegen ganz was anderes sich richtet und man das nicht inhaltlich gleichsetzen kann, sich tatsächlich in der Form ganz ähnlich liest. Und das hat mit dieser Verherrlichung des Partisanentums, mit diesem gewissen Heroismus zu tun, der im Existenzialismus der Resistance eine gewisse Rolle spielt einfach. Das scheint mir von vornherein eigentlich nicht möglich zu machen, das auf der gleichen Ebene zu behandeln wie die Dialektik der Aufklärung, die eben mit diesem Bild der Flaschenpost, was ja dann immer wieder mal vorkommt, auch bei Adorno, schon von vornherein eine ganz andere Position von Autorschaft reklamiert, sozusagen nicht den unmittelbaren Kampf, sondern damit wird ja schon reflektiert, dass da jemand oder eine Gruppe adressiert wird, von der man überhaupt nicht weiß, ob das die Adressaten je erreicht, und dass die Schreibposition von vornherein eben nicht eine taktische des Kampfes ist, sondern eigentlich eine aus der zwangsweisen Isolation heraus. Und eine ohne Bewusstsein, ohne Sicherheit darüber, was in der Zukunft kommen wird. Diese verschiedenen Ausgangspunkte färben dann meiner Ansicht nach auch, und das betrifft jetzt den zweiten Punkt, ab auf die Reflexion über Antisemitismus. Wenn man mal die Elemente des Antisemitismus in der Dialektik der Aufklärung und Sartres Überlegungen zur Judenfrage miteinander vergleicht, dann kommt man relativ schnell darauf, dass da tatsächlich natürlich evidente Ähnlichkeiten bestehen. Diese Gedankenfigur, dass Antisemitismus substanziell gar nichts mit den empirischen Juden zu tun hat oder jedenfalls nichts Wesentliches, sondern sozusagen mit einer Stereotypenbildung, die sich tendenziell zu einem paranoiden Schema verselbstständigt, also diese ganze Konstruktion der pathischen Projektion. Und was damit zusammenhängt, wird sozusagen phänomenologisch auch bei Sartre in der Studie zur Judenfrage sehr genau beschrieben. Die Formen der Stigmatisierung und so weiter, auch die Unterschiede zu etwa rassistischer Stigmatisierung. Also dazu finden sich bei Sartre ebenfalls immer Überlegungen, bloß der Eindruck, der sich zumindest bei mir immer eingestellt hat, dass sozusagen dieser Text eigentlich vieles enthält, was dann in den Elementen zum Antisemitismus in gewisser Weise erst überhaupt erklärt wird, scheint sich mir daraus herzuleiten, dass eben eine Dimension, die für die Dialektik der Aufklärung ganz essentiell ist, bei Sartre gewissermaßen gar nicht vorkommt, nämlich die Psychoanalyse. Nun ist es ja nicht so, dass Sartre die Psychoanalyse nicht gekannt hätte oder so. Da, man könnte sich ja vieles sagen, etwa in Verbindung mit der Flaubert-Studie oder überhaupt seinen anderen Schriften zur Literatur, wo in gewisser Weise die Psychoanalyse eine Rolle spielt. Aber die zentrale These, die auch immer herangezogen wird, um die Bedeutung dieser Schrift von Sartre herauszustellen, nämlich, dass Antisemitismus sozusagen eine Entscheidung ist, nicht, dass der Antisemit sich dazu entscheidet und deswegen Verantwortung trägt dafür, kann, denke ich, überhaupt nur so behauptet werden, wenn man im Grunde genommen sozusagen die Einsichten der Psychoanalyse in die antisemitische Charakterstruktur, auch die für die Dialektik der Aufklärung so entscheidend sind, eigentlich nur oberflächlich wahrnimmt. Mir scheint, dass diese Begeisterung für diese These, dass sozusagen Antisemitismus auch Resultat einer Entscheidung ist, die ja so jetzt auch nicht falsch ist, irgendwie daher rührt, dass das scheinbar ermöglicht, individuelle Verantwortung zuzuschreiben. Also den Individuen, die so handeln, denken, agieren, vorzurechnen, dass sie auch dafür verantwortlich sind, dass sie nicht exkulpierbar sind. Und das ist natürlich alles richtig. Also nicht nur auf einer juristischen, sondern auch auf einer moralischen Ebene. Trotzdem bleibt das in gewisser Weise eine Oberflächenbeschreibung, wenn man nicht diese Triebdynamik, alles was man sozusagen als Logik der Massenpsychologie bezeichnen könnte und was in der Dialektik der Aufklärung darüber gesagt wird, mit heranzieht. Das bleibt sozusagen auf einer Ebene von der Bewusstseinsphilosophie. Das wird als eine Entscheidung begriffen, für die derjenige verantwortlich gemacht wird, der sie trifft. Aber es wird das wirklich Teuflische und Gefährliche am Antisemitismus, worauf gerade die Elemente des Antisemitismus eben mit dem Begriff der pathischen Projektion zielen, nämlich dass es sozusagen eine Entscheidung dafür ist, nicht mehr verantwortlich gemacht werden zu wollen für die Entscheidung. Und das, was ich ja, das genau eine Entscheidung ist zu dem, was ich am Anfang versucht habe zu beschreiben, als Verschmelzung von, als Verbindung von einerseits der Verschmelzung mit dem Kollektiv, mit der Volksgemeinschaft und andererseits dem Bekenntnis zur losgelassenen, verantwortungslosen Willkür. Also warum das attraktiv ist, welche Charaktere das anspricht, welche wie strukturierte Individuen für sowas anfällig sind, das kann man eben, denke ich, mit dieser Konzeption der Entscheidung zumindest alleine nicht fassen. Im Grunde genommen scheint mir diese Vorstellung so einer Bewusstseinspsychologie zu folgen, die nicht falsch ist, aber die diese tiefen Dimension, von der die Dialektik der Aufklärung gerade ausgeht, nicht erfassen kann. Und das liegt eben daran, dass dieser ganze Existenzialismus der Psychoanalyse sozusagen seiner Denkform nach ziemlich fremd ist. Nicht? Es gibt ja immer auch diese Äußerungen von Sartre, dass es eigentlich kein Unbewusstes gibt oder dass das keine Rolle spielt. Und man kann natürlich versuchen, das beides irgendwie miteinander zu vermitteln. Und es gibt auch von Sartre selbst Versuche in der Richtung irgendwie, aber eben eher in den literaturtheoretischen Schriften, soweit ich das sehe. Trotzdem scheint mir sozusagen einfach die Begrifflichkeit von Entscheidung, Entwurf, Situation und so weiter ein Subjektkonzept zu implizieren, was also sowas wie ein Verhältnis von Über-Ich und Es, wie ein Begriff des Unbewussten und so weiter, eigentlich nicht wirklich denken lässt. Und das Subjekt, das bei Sartre figuriert und hypostasiert wird, auch ist eben, lässt sich nicht so ohne weiteres mit diesem Begriff des Ich bei Freud als Vermittlungsinstanz zwischen diesen beiden Sphären und als einer sehr labilen Instanz zusammenbringen. Aus diesen unterschiedlichen Bezügen zur Psychoanalyse, die eben tatsächlich für die kritische Theorie scheint mir also mindestens so substanziell ist wie der historische Materialismus, wahrscheinlich sogar noch viel wesentlicher, und ohne einen psychoanalytischen Begriff des Ich und ohne einen Begriff von Triebstruktur lässt sich diese Dimension, um die es in den Elementen des Antisemitismus gerade geht und die also die überhaupt erklärbar macht, dass sowas wie ein kollektiver Massenwahn in dieser Art möglich wird, sich meiner Ansicht nach nicht wirklich erfassen. Und das deutet schon an, und das ist, glaube ich, einer der Gründe für diese Begeisterung, die es immer mal wieder in Wellen so gegeben hat für den Existenzialismus, auch seitens der linken Gruppierung. Das scheint mir damit zu tun zu haben, dass der Existenzialismus scheinbar ein unproblematisches Konzept von einem handlungsmächtigen Subjekt einem zur Verfügung stellt, das in irgendeiner Weise vermittelbar zu sein scheint mit unmittelbarer gesellschaftlicher Praxis, wie auch immer die aussehen soll dann im Einzelnen, während die kritische Theorie tatsächlich, aber das sollte man eben, denke ich, nicht zum Vorwurf machen, sondern gerade verteidigen, eben mit dieser Vorstellung gerade wesentlich mehr Probleme hat und mehr Probleme damit hat, nicht etwa, weil sie das nicht wichtig nimmt, sondern gerade, weil sie es sehr wichtig nimmt und gerade, weil der Begriff des Individuums von der kritischen Theorie in einer Vehemenz, wie man sie nirgends sonst findet, verteidigt wird, wird der Begriff des Individuums und der Handlungsmächtigkeit und allem, was damit zu tun hat, eben auch besonders problematisch. eine andere Ebene, auf der man Sartre und Adorno entgegenstellen könnte, ist die, und das hat in gewisser Weise auch mit der Subjektkonzeption und dem Bezug zur Psychoanalyse zu tun, ist der Rang, der Stellenwert der kunstästhetische Produktion im weitesten Sinne bei beiden einnimmt. Und um sich das klar zu machen, ist es, glaube ich, besser, jetzt nicht sich anzuschauen, was beide über Kunst sagen. Das könnte man auch machen. Ein interessanter Ausgangspunkt dafür wäre meines Erachtens die Frage, welche Rolle Musik bei beiden spielt. Ich glaube, daran könnte man unglaublich viel aufschließen, nämlich bei Sartre überhaupt keine, während bei Adorno sozusagen die Beschäftigung mit Musik in gewisser Weise die Keimzelle ist für die gesamte ästhetische Theorie. Aber das sozusagen wirklich nur in Klammern. Ich möchte mich auf etwas irgendwie Handhabbareres konzentrieren und auch nur skizzenhaft, aber ich glaube, man kann da ganz gut dann drüber reden. Beckets Dramen mal vergleichen mit den Dramen des sogenannten absurden Theaters, und zwar gerade unter dem Aspekt des Begriffs der Absurdität. Adornos Versuch, das Endspiel zu verstehen, lässt sich in mancherlei Hinsicht auch lesen, und das ist vielleicht in Bezug auf Sartre interessanter als der Engagement-Aufsatz, als ein Versuch, einen Begriff der Absurdität zu erarbeiten, eben anhand dieses Beckett-Stücks, der sich eigentlich lesen lässt als ein polemischer Gegenbegriff zur Hypostase des Absurden, etwa bei Camus, aber auch bei Sartre und in der existenzialistischen Dramatik. Das ist zwar in diesem Text bei Adorno gar nicht richtig ausgeführt, aber ich denke, das könnte man tatsächlich den ganzen Essay hindurch versuchen nachzukonstruieren, dass da gezeigt wird, und es gibt auch Äußerungen von Beckett, die in diese Richtung deuten, das ist überhaupt, finde ich, ein ausgesprochen plausibler Gedanke, so literaturgeschichtlich, dass tatsächlich diese Dramatik des Absurden bei Beckett eigentlich ein Gegenentwurf ist zum Konzept der Absurdität in der Dramenproduktion des Existenzialismus. Insofern als im Existenzialismus, exemplarisch bei Camus, eben der Begriff der Absurdität sinnstiftend ist, nicht? Sozusagen der Begriff der Absurdität ist gerade in seiner Totalität sozusagen Ausgangspunkt für das, was dann dem Individuum zugemutet wird, diese Vorstellung vom emphatischen Selbstentwurf und so weiter, der eben in gewisser Weise der Erfahrung der Absurdität auch trotzt. Also eigentlich ist der Begriff der Absurdität ein Modus der Sinnstiftung und nicht eine Artikulation von Sinnlehre. Und genau gegen sowas scheint sich mir also gerade dann auch das Endspiel zu richten. Das könnte man an manchen Stellen des Stücks auch ganz konkret zeigen. Also vielleicht am offensichtlichsten scheint mir das bei diesem Motiv zu sein, was sich öfter wiederholt, dass und auch am Ende des Stücks steht, nämlich diese sozusagen paradoxe Handlung oder performative Selbstwiderspruch der Figur des Kloff, der am Ende des Stücks dann sagt, ich gehe jetzt, also verkündet, dass er geht, dass er ihn verlässt, und dann folgt immer die Regieanweisung, er rührt sich nicht von der Stelle. Also das scheint mir sozusagen fast der prägnanteste Moment in diesem Stück zu sein, wo das, was der Existenzialismus als Entscheidung bezeichnet, eigentlich ad absurdum geführt und parodiert wird. Also dass sozusagen diese Entscheidung zum Aufbruch, sich neu zu entwerfen, das hinter sich zu lassen, worin man gefangen ist, dass auf die nichts folgt, oder beziehungsweise man kann es auch so verstehen, dass der Vollzug dieser Entscheidung im Grunde genommen immer nur ein auf der Stelle treten ist. Und diese Grundsituation findet sich in den Texten von Beckett immer wieder. In Warten auf Godot ist das ja ganz genauso, dass da eigentlich gezeigt wird, dass dieses emphatische sich neu entwerfen, dass sozusagen diese Emphase der Selbstkonstitution, die für den Existenzialismus ja entscheidend ist, überhaupt zu nichts führt, dass sozusagen die Subjekte, die das für sich in Anspruch nehmen, dass in dem Moment, wo sie es scheinbar vollziehen, eben auch wieder dementieren. Aber es gibt auch noch andere Aspekte, unter denen man das Endspiel mit Sartres Dramen, vielleicht am ehesten mit Huis Clos, geschlossene Gesellschaft, vergleichen könnte. Denn das ist ja so ähnlich wie das Beckett-Stück, sozusagen eine künstliche Konstruktion, durch eigentlich einen gedanklichen Entwurf verschiedene Menschen zusammengesperrt werden auf einen Raum, den sie nicht verlassen können. Es gibt in beiden Stücken diese Problematik des Bezugs zur Außenwelt. Beide halten sich in gewisser Weise sehr streng an die drei Einheiten und an so bestimmte klassische Formenstrukturen des Dramas. Aber Sartres Text bleibt eben in gewisser Weise, wenn auch nicht im politischen Sinn, aber dann eben im ontologischen Sinn, ein Thesenstück, wo etwas an den Figuren vorgeführt wird, ohne dass das, was an ihnen vorgeführt wird, sich sozusagen auf die Konstruktion der Figuren selber auswirkt. Es ist ja nicht so, dass in diesen sartrischen Dramen Subjektivität nicht problematisiert würde oder so, aber sie wird eben sozusagen als Thema problematisiert. Die Problematisierung in Fragestellung von Subjektivität, von Individualität vor allem, wirkt sich insofern nicht auf die Form aus, als dass immer noch ganz traditionelle Figurenkonzeptionen sind, die sich im Grunde genommen also da tatsächlich eigentlich vom klassizistischen Drama kaum unterscheiden, nicht? Also im schlechtesten Sinn sind in Sartres Dramen die Figuren in ähnlicher Weise wie bei Schiller irgendwie Allegorien von irgendwelchen gedanklichen Konstruktionen. Und die Formgestalt der Texte wird nicht mal annähernd in der Weise wie bei Beckett sozusagen zerrüttet durch die Diagnose, die den Figuren attestiert wird. Genau das ist ja das, was Adorno im Versuch, das Endspiel zu verstehen, zu zeigen versucht und was überhaupt ganz emphatisch wichtig ist für Adornos Begriff von Engagement, dass hier nicht Engagement Inhalt ist, These des Stücks, dass da nicht an irgendwas appelliert wird oder so, sondern dass sozusagen der politische Gehalt des Textes, der diagnostische Gehalt auf der Ebene der Form selber zu suchen ist, also eben darin, dass da scheinbar traditionelle Figurenkonzeptionen aufgerufen werden, die Figuren aber ausgehöhlt werden, dass Formstrukturen, die man aus dem klassischen Drama kennt, permanent dementiert werden, etwa die Teichoskopie, nicht? Also dieser Botenbericht, das aus dem antiken Drama, wo dann immer einer sozusagen über die Mauer guckt und dann berichtet, was da passiert. Das wird im Endspiel mit diesem aus dem Fenster schauen eigentlich ad absurdum geführt, wo der dem Hamm immer erzählen muss, was da draußen passiert, und es passiert aber irgendwie nichts Besonderes und es ist nicht ganz klar und das ist alles grau. Da kommt dann diese wunderschöne Dialogzeile vor, wo er am Fenster steht und ihn dann fragt, was interessiert dich denn, etwas Besonderes oder bloß alles? Könnte man in gewisser Weise auf die Emphase sozusagen auch der Totalität und so in gewissen existenzialistischen Denkformen beziehen. Das versucht der Adorno gerade in diesem Text zu zeigen, dass eben Beckett, obwohl er rein formalistisch betrachtet, die Gattungskonvention einhält und dieses Stück wesentlich, also rein von der Form her, weniger innovativ zu sein scheint als andere Sachen, die damals schon entstanden sind, die etwa mit filmischen Effekten arbeiten, mit Schnitttechniken und so weiter. Dass aber diese Form, die Beckett übernimmt, eben von innen her ausgehöhlt wird und dass das, was Adorno als Diagnose in dem Stück erkennt und Pathogenese des Subjekts nennt, eben sozusagen in der Formgestalt selbst artikuliert wird und nicht behauptet wird oder an den Figuren vorgeführt wird. Und genau darin scheint mir ein essentieller Unterschied zur ästhetischen Produktion auch von Sartre zu sein, mit gewissen Ausnahmen. Also es gibt etwa diese Autobiografie, wenn man das so nennen kann, Les Mots von Sartre, wo solche Fragen auf einer ganz anderen Ebene behandelt werden, die mir sehr interessant in dem Zusammenhang zu sein scheinen. Aber die Dramen, an denen lässt sich, finde ich, sehr deutlich zeigen, dass für Sartre auf einer viel platteren Weise als etwa für Brecht oder so, wo er für das Verständnis von politischem Aktivismus und so gerade auch die Form der Texte eine wichtige Rolle spielt, Sprache, Darstellungsweisen sozusagen eigentlich rein instrumentell funktionieren. Die Figuren werden als Allegorien oder Repräsentanten von Gedanken oder Haltungen vorgeführt. In Reclose, das ist ja ganz offensichtlich. Die Figuren sind sozusagen Haltungen, ne? Und nur als Haltungen sind sie Charaktere. Deswegen sind gerade diese Gedankenexperimente, etwa auch Les Jeux sans fait, das, was ja bei Sartre immer wieder mal vorkommt, sozusagen der Versuch, so gedankliche Konstruktionen zu entwerfen, Möglichkeiten durchzuspielen und so in gewisser Weise immer schon, das sagt der Titel, Les Jeux sont faits irgendwie unfreiwillig auch eigentlich immer schon entschieden, weil es eben eine Konstruktion bleibt und weil die Konstruktion nicht aus der Arbeit am Material gewonnen wird, sondern das Material sozusagen zugerichtet wird für die Konstruktion. Das scheint mir ein ganz wesentlicher Punkt, ein Grund auch dafür zu sein, warum Adorno sich auf einer gewissen Ebene tatsächlich für Sartre auch nicht interessiert hat. Das kann sein, dass das zu einseitigen Beurteilungen geführt hat, aber mir scheint das, wenn man von der Überlegung ausgeht, dass sowas wie Engagement sich in der Sphäre des Ästhetischen eben in der Formgestalt der Texte niederschlägt, irgendwie durchaus legitim zu sein. Also in gewisser Weise könnte man vielleicht Adornos Interesse an Beckett als eine vielleicht auch gar nicht bewusste, aber doch irgendwie nachvollziehbare Antwort auf indirekte Weise auf den Existenzialismus auch verstehen. Das könnte man zumindest mal versuchen, dieser Frage weiter nachzugehen. Dann würde man vielleicht ein bisschen mehr herausfinden als in den Stellen, wo er sich explizit zu Sartre äußert. Jetzt komme ich zum vierten Punkt, der hat auch in gewisser Weise unmittelbar damit zu tun. Nämlich zu dem Vorwurf, der nun eben verstärkt nicht mehr so aus strukturalistischer Sicht, sondern sozusagen polemisch erhoben wird gegen Adorno, indem man die kritische Theorie der irgendwie Affinitäten zum Strukturalismus unterstellt, sondern eher aus einer Perspektive der Beschäftigung mit der Shoah, nämlich dass diese Konstruktion der negativen Dialektik überhaupt die Geschichtsphilosophie, die der Dialektik der Aufklärung zugrunde liegt, sozusagen von vornherein dem Individuum keinen Spielraum mehr lässt, dass da sich auf dieser Basis zwischen Tätern und Opfern gar nicht mehr unterscheiden lässt. Das ist exemplarisch formuliert worden von Jean Améry in diesem polemisch gegen Adorno gewendeten Begriff vom Jargon der Dialektik, nicht? Was aber im Grunde genommen durchaus korrespondiert mit dem Vorwurf, dass das in gewisser Weise so ein Strukturalismus ist, dass dann Primat der gesellschaftlichen Struktur behauptet wird und demgegenüber das Einzelne sozusagen gar nicht mehr in den Blick kommt. Das kann man aus der Perspektive, aus der Améry schreibt, natürlich jetzt nicht leugnen oder so, denn bei Améry geht es genau in dem ganzen Werk darum, dass die individuelle Erfahrung faschistischer Gewalt auch als Leiberfahrung nicht einholbar ist in solchen Formen. Und das stimmt ja sicher auch, bloß mir scheint es wichtiger zu sein, dass das eigentlich gegen die kritische Theorie überhaupt gar nichts aussagt, sondern dass demgegenüber die kritische Theorie, insbesondere die negative Dialektik, eher einen unüberbrückbaren Hiatus behauptet, und das scheint mir absolut plausibel auch zu sein, zwischen dieser Ebene der Empirie, der praktischen Moral auch, und der Ebene der Theoriebildung und der Geschichtsphilosophie. Thank you. Und eben deswegen ist sozusagen diese vielbehauptete Negativität und Schwärze der negativen Dialektik immer ein Plädoyer für das Individuum und die individuelle Erfahrung, in dem gerade darauf beharrt wird, dass diese faktisch, also sozusagen vom Geschichtsverlauf selbst, liquidiert worden sei. Also es gibt bei Adorno im gesamten Werk ja den Versuch, es gibt auch Äußerungen von Adorno in Vorträgen und Interviews und so weiter zu diesem Thema. Es gibt auch in den jetzt edierten Vorträgen hin und wieder Bemerkungen zu Ameri, wo Randbemerkungen nur und nur sehr wenige, wo er eigentlich immer nur sagt, dass man sich damit unbedingt weiter beschäftigen müsste und so, die alle deutlich machen, dass er sich dieses Widerspruchs durchaus bewusst war, dass es aber bei Adorno tatsächlich eine Kluft gibt zwischen dem, was man so etwas schal und primitiv als Intervention heute wahrscheinlich bezeichnen würde, also zwischen der Art und Weise, wie er konkret auf bestimmte gesellschaftliche Situationen reagiert, Partei ergreift, und zwischen der Ebene der geschichtsphilosophischen Reflexion, die er aber eben nicht preisgeben möchte, weil gerade in ihr sozusagen die objektive Irrelevanz, die objektive Liquidation des Individuums artikuliert werden kann, an die man auf der Ebene des praktischen Handelns natürlich nie glauben darf. Also es gibt hier sozusagen viel stärkeres Bewusstsein für diese ständige Schizophrenie, dass man im praktischen politischen Handeln an Individuen appelliert, dem Bewusstsein zum Trotz und gerade in diesem Bewusstsein, dass auf der Ebene des historischen Prozesses diese Individuen eigentlich schon liquidiert sind und annulliert sind. Und diese Paradoxie wird eigentlich in der Dialektik der Aufklärung und auch in der negativen Dialektik noch ausbuchstabiert, und eigentlich kann man diesen Vorwurf, dass da über individuelle Leiterfahrungen hinweggegangen wird, nur machen, wenn man sozusagen diese Paradoxie gar nicht mehr wahrnimmt, sondern wenn man so tut, und das suggeriert ja der Begriff vom Jargon der Dialektik, dass es da gar keine Paradoxie mehr gibt, dass die Paradoxie, die ja tatsächlich gerade in der negativen Dialektik auch sprachlich sozusagen in jedem Satz steckt, nur ein Mechanismus der Rede ist und darin sich nichts mehr artikuliert. Glaubt, kann man tatsächlich von einem Jargon sprechen und von einer Loslösung der geschichtsphilosophischen Reflexion von empirischer Erfahrung. Aber wenn man das ernst nimmt, und wenn man ernst nimmt, was für Adorno sehr wichtig war, was eigentlich von Karl Kraus kommt, also die Vorstellung, dass sprachliche Artikulation, sprachliche Konfiguration eigentlich Reflexe selbst von leiblicher Erfahrung sind, dann muss man gerade diese sozusagen ständigen Paradoxien in der Sprache auch ernst nehmen als den Versuch, sozusagen das gerade auszudrücken, was sich aber nicht positiv formulieren lässt, sondern nur in der Konfiguration der Sprache selbst eben sich artikulieren kann. Das ist genau das, was Adorno dann eben in der ästhetischen Theorie Artikulation, Impuls oder Ausdruck nennt. Nicht? Ausdruck ist ja für Adorno nie für den Expressionismus irgendwie unmittelbarer Ausdruck von Leid, sondern gerade eigentlich das Gegenteil, was sehr Vermitteltes, was sozusagen nur in der Arbeit am Material des Ausdrucks überhaupt erst errungen und gewonnen werden kann. deswegen möchte ich zum Schluss nochmal zwei Punkte, da komme ich auch nochmal zurück auf Georg Kreisler, gegenüberstellen, die mir wichtig zu sein scheinen, die begründen, warum eben für Adorno die Reflexion auf ästhetische Erfahrung sozusagen fundamental und vorgängig ist und dass das nichts mit Ästhetizismus oder einem Ausweichen auf eine Sphäre zu tun hat, die da vermeintlich irgendwie noch nicht so korrumpiert ist, sondern dass das gerade der Ort ist, wo diese Paradoxie nur erscheinen kann. Deswegen sagt er auch, dass Sprache immer ein ästhetisches Moment hat und deswegen sind die Momente, in denen sich das, was hier von Amiri irgendwie angemahnt wird oder wo er meint, dass er darüber hinweggeht, bei Adorno eben in der sprachlichen Artikulation und nicht in irgendwelchen positiven, kodifizierbaren Aussagen zu finden. Das betrifft die Gegenüberstellung des Begriffs des Selbstentwurfs und der Selbstvergessenheit, in der ästhetischen Erfahrung. Das ist ein wirklich sehr, sehr schöner Nachruf auf Georg Kreisel erschienen von Clemens Nachtmann, der auch so ein bisschen ein Echo ist auf diese Diskussion um den Begriff des Engagements und den Untertitel hat: Er war kein Engagierter, sondern ein Künstler. Und wo in dem Text ein Unterschied gemacht wird zwischen der, wie das Clemens Nachtmann nennt, engagierten Selbstpreisgabe, also sozusagen der Verpflichtung des Selbst auf einen Entwurf, auf ein Konzept, auf irgendeine Substantialität, sozusagen, zu der es sich entscheiden muss, und der Selbstvergessenheit in der ästhetischen Erfahrung, die er in Verbindung bringt mit einer Zeile aus dem Lied »Allein wie eine Mutterseele« von Kreisler, in dem es heißt, unter anderem: »Aber allein wie eine Mutterseele, so mach Revolution, dann ist sie deine, sie leine und stützt dich nicht auf Kampf und Bachchoräle. Sei schwarz, schwarz wie ein Kohlpechrabe, wirf dich wie ein Sperrangel so weit, hab keine Angst, hab Zeit.« Und genau das, Angst, ist, und das auch dort, wo es vehement geleugnet wird, irgendwie, der verdrängt alle Konzeption von Selbstentwurf, von Entscheidung und so, immer wieder zugrunde liegenden Impuls. Da, wo immer wieder verlangt wird, dass man sich entscheiden müsse, allein schon diese ganze Rhetorik der Entscheidung, des sich Entschließens, des sich Entwerfens und so weiter, hat sozusagen schon sprachlich immer die Angst im Rücken, die dadurch natürlich überwunden werden soll, die aber natürlich auch immer wieder perpetuiert wird. Während etwa bei Adorno in dieser Vignette aus dem Minima Moralia, die Cyrillo überschrieben wird, ein Zustand beschrieben wird als der eigentlich zu erreichende, in dem man sich eigentlich nicht mehr entscheiden muss, in dem sozusagen diese Alternative, entweder mitzumachen oder sich zu entscheiden, suspendiert ist, in denen das überwunden ist. Also es wird eigentlich gerade versucht zu denken, Freiheit, menschliche Freiheit zu denken als etwas, was losgelöst ist von diesem Zwang, sich zu entscheiden. Thank you. Und genau dem steht hier eben in diesen Zeilen das Hab Zeit gegenüber. Und zwar im doppelten Sinn, nicht nur in dem Sinne, dass man sich Zeit nehmen soll, dass man nicht immer nur sich drängen lässt, vom Zwang zu irgendwas Stellung zu nehmen oder Partei zu ergreifen, sondern auch in dem Sinne, dass man die Zeit auch wirklich hat, also im Sinne von erfüllter Zeit. Und das ist eben die Sphäre ästhetischer Erfahrung. Und nicht umsonst wird gerade in dieser Zeile der Appell an die Revolution mit Einsamkeitserfahrung eigentlich und mit dieser Sphäre der ästhetischen Erfahrung zusammengebracht und dann mit diesem etwas seltsamen Bild vom Sperrangel, dass man sich so weit werfen soll wie ein Sperrangel, der, so kurios das irgendwie erstmal zu sein scheint, sowas beschreibt wie eine Festigkeit bei gleichzeitiger Offenheit. Also man soll sich so weit werfen, wie es geht, und dieses sich werfen scheint mir in gewisser Weise ein Gegenbild zu sein zu der Emphase des sich Entwerfens im Existenzialismus, dass man sich nicht entwirft im Blick auf irgendeine Substantialität, die man einholen oder realisieren soll, sondern dass man sich in einem sehr durchaus selbstherrlichen und emphatischen Sinn wegwirft, nicht? Also dass man sich aufgibt. Es geht um Selbstaufgabe, ohne sich selbst preiszugeben. Selbsttranszendenz und sich zu verschenken und nicht sich zu irgendwas zu bekennen oder irgendetwas aus sich zu machen oder sich so, also diese ganze, ja auch immer irgendwie etwas kraftmeierische Emphase des Entwurfs, der wird hier eben entgegengehalten, eigentlich fast das Gegenteil, nicht sich auszugeben. Und dass das eigentlich die einzige Möglichkeit ist, sowas wie Revolution sich überhaupt noch zu denken, dass das eigentlich das Ziel sein müsste. Und Clemens Nachtmann schreibt dann in diesem Text etwas später zu Kreisler, und das trifft auf Adorno auch genauso zu. Es betrifft eben genau diese Frage nach dem Stellenwert des Ästhetischen. Es gibt bei ihm keine Themen, die behandelt, keine Thesen, die notdürftig bebildert werden, keine Aussagen, die dem Kunstwerk abgerungen werden können, keine identitätsstiftenden Parolen, mit deren Hilfe Individuen zu Kollektiven verklumpen und sich ihrer selbst versichern dürfen. Und stattdessen gibt es eben bei Kreisler immer wieder so diese Nonsenslieder, die also scheinbar sich so in Tradition von Morgenstern und Ringelnatz in allen möglichen Fantastereien und Sprachspielen verfangen und die aber gerade, was er sehr schön zeigt in diesem Text, den eigentlich politischen Anspruch artikulieren, wie etwa das Lied »Der Tag wird kommen«, wo ein Zustand beschrieben wird, der sehr ähnlich ist eigentlich mit dem, ohne dass da irgendein Zusammenhang besteht oder Kreisler sich besonders für Adorno interessiert hätte, der in Surlot beschrieben wird, wenn es heißt, der Tag wird kommen, wo die Füchse nicht mehr fauchen und wo die Ochsen ihre Hörner in den Schatten stellen. Auch die Flussgazellen werden nie mehr bellen, sondern Mozart singen oder Debussy. Thank you. also wo auch die erste Natur ganz anders ist, die Tiere und alles anders ist. An anderer Stelle heißt es, die Bäcker backen Kuchen für den Stoßverkehr und so weiter. Und das scheint mir auf eine ganz andere Weise auf was Ähnliches zu zielen wie diese Szene von Cyrulot, wo es dann eben auch heißt, das ist sozusagen der wünschenswerte Zustand, im Wasser liegen, in die Sonne schauen, ohne nähere Bestimmung, heißt es dann. Ne? Also gerade eben ohne nähere Bestimmung. Und dieses etwas kraftmeierische, protzige Pathos des Entwurfs, in dem schwingt sozusagen auch immer schon noch dieser identitäre, dieser Identitätszwang zur Selbstbestimmung und so mit. Ne? Und das ist ja, das scheint mir überhaupt generell ein großes Missverständnis zu sein, wenn immer davon gesprochen wird, von emanzipatorischen Konzepten oder so, dass es da so eine vollkommen unreflektierte, intransparente Emphase von Selbstbestimmung gibt, ohne dass die Leute, die so reden, überhaupt sich noch bewusst machen, dass darin eben dieses Wort Bestimmen steckt. Ne? Also dass darin, wie sublimiert, auch immer eigentlich so ein Moment von Selbstbezwingung und Heteronomie mitschwingt. Und das scheint mir einfach, dass auch diese Konzeption des Entwurfs und so weiter nicht ganz los wird. Und demgegenüber geht es bei Adorno eben darum, dass man die Freiheit nicht erreicht, indem man sich gehen lässt, aber dass sozusagen auch das nie vergessen werden darf, dass es darum ginge, diesen Widerspruch festzuhalten. Und deswegen hält er im Gegensatz zu Sartre den Widerspruch zwischen der Sphäre des Ästhetischen und des Sozialen fest und auch den Widerspruch zwischen der Theoriebildung und der Praxis, während die Texte von Sartre heute tatsächlich nicht ganz zufällig und nicht einfach nur, weil sie trivialisiert wurden oder missverstanden wurden, sondern durchaus, weil es ein gewisses Bewusstsein dafür auch gibt, wohin das eigentlich geht. Zur kanonischen Schullektüre gehören, weil man eben genau das, was ich am Anfang gesagt habe, den Leuten schon möglichst früh beibringen möchte, den Vollzug des Allgemeinen so mitzumachen, dass man es sich selbst vorspiegeln kann als Individuation, also die Exekution des Allgemeinen zu erfahren als Besonderheit an sich selbst. Das ist der Grundimpuls des Existenzialismus, deswegen ist der Existenzialismus ja nicht umsonst auch eine Pubertätsphilosophie, nicht? Man liest das in der Schulzeit, man liest das so mit 17, 18, vielleicht noch mit 20 und dann macht man zumindest lange Pause, bis man aus Verzweiflung irgendwie halt wieder darauf zurückgreift, denn Pubertät ist genau die Phase des refraktären Aufmüpfigseins sozusagen, wo man beides lernen will, dagegen sein und gleichzeitig sich ins Leben fügen. Und man sollte vielleicht einfach skeptischer gegenüber den Sachen sein, die man in dieser Zeit gut fand.
Soweit der Vortrag von Magnus Klaue. Jetzt folgen noch ein paar Anmerkungen.
Gegen diese Hypostasierung des Besonderen, ja, also das scheint mir tatsächlich am Existenzialismus irgendwie auch so eine Attraktivität zu sein, dass man da sozusagen dem vollkommen durchschnittlichen und öden Dasein irgendwie, was man ertragen muss, auf irgendeine Art dann trotzdem sowas abgewinnen kann. Und das finde ich schon auch gegen diesen, es gibt ja auch einen schlechten Individualismus, ne, und also wichtig zu sein, gerade in der kritischen Theorie, das Nicht-Identische ist ja auch nicht das Besondere. Also dass es da schon gerade auch aus der hegelischen Tradition einen starken Affekt gibt gegen sozusagen Hypostasierung von Besonderheit, die eigentlich nur Abdruck des Allgemeinen ist. Ne? Und deswegen hatte ich auch dieses Gedicht am Anfang zitiert. Da geht es ja im Grunde darum, dass das eigentlich sozusagen ein Moment von Freiheit ist, dass also freie Gesellschaft bestimmt keine wäre, wo alle was ganz Besonderes sind. Im Gegenteil, das wäre wahrscheinlich der absolute Terror, sondern wo man das gar nicht sein muss. Also das betrifft tatsächlich diesen Punkt, den ich vorhin mit der Mündigkeit auch meinte, sehr gut. Ne? Da hat ja der Judith Butler sozusagen sogar recht. Also Subjekt heißt ja unterworfen. Also dass Subjektivierung im Grunde eine, das ist ein Zwang. Ne? Also so, und das ist auch mit dem Zwang gemeint, mündige Subjekte. Das ist natürlich auch sozusagen realgesellschaftlich notwendig. Also man braucht sozusagen immer noch diese ganzen Einzelnen, die das alles mittragen und dann irgendwie halt selbst als irgendwelche Freaks oder abgehängte Demente, die irgendwie auch noch da irgendwas Tolles draus holen, und das sieht man ja an den Talkshows und so, das sind ja so richtige Subjektivierungsarenen, ne? Also mach das Beste aus deinem Mangel und aus deiner Borniertheit und deiner Dummheit und so. Unter den Zwang wird sozusagen jeder Einzelne gesetzt, ne? Das kann man jetzt nicht Sartre anlasten, also, aber da gibt es eine objektive Analogie zum Existenzialismus. Also man könnte sich auch mal anschauen, weiß ich jetzt nicht, inwiefern so bestimmte existenzialistische Phrasen zumindest auch so in der Werbung aufgenommen werden. Da gibt es, finde ich, schon einen inneren Zusammenhang irgendwie. Ne? Und das hat genau damit zu tun. Das ist ja auch ein wichtiger Aspekt bei diesem Racket-Begriff von Horkheimer, dass es da eben nicht einfach um totalen Staat oder so geht, sondern dass sozusagen diese Totalität konvergiert mit der Verselbstständigung von allen möglichen Gruppen und Klicken gegeneinander. Also das kommt ja eigentlich von Franz Neumann, aber auch Hannah Arendt hat das ja immer sehr stark gemacht, also dass sozusagen der Totalitarismus eben auch gleichzeitig dieses Moment hat, dass lauter Einzelnen da auch sozusagen alle möglichen Willkürakte erlaubt sind. Ne? Also dass es da eben nicht ein überall geltendes totales Gesetz gab oder sowas, also so ein, deswegen kann man auch von Diktatur überhaupt nicht sprechen, sondern dass eben das gleichzeitig ermöglicht hat, alle möglichen Willkürakte und in dem Sinne individuellen Gelüste da auszuleben. Ne? Also, und das ist, finde ich, ein wesentliches Moment bei der Frage, warum das wirklich eine Volksgemeinschaft gab und warum das von den allermeisten getragen wurde. Nicht? Also wenn es nur darum ginge, dass alle sich angleichen, das ist ja kein so attraktives Angebot, ne? Sondern es geht darum, dass sozusagen in der Angleichung man auch ganz und gar sein eigentliches ausleben darf. Scheint mir tatsächlich den Nationalsozialismus besonders zu charakterisieren gegenüber anderen totalitären Systemen auch. Ne? Nicht, und das ist ja bei Heidegger mit Eigentlichkeit und so gemeint, das sind ja Begriffe, die genau das versuchen, das zu fusionieren. Nicht? Das gänzliche Aufgehen im Ganzen und gleichzeitig die Echtheit in sich selbst sozusagen spüren. Ne? Es gibt eben auch einen Unterschied zwischen Psychologie und Psychoanalyse. Ne? Also psychologisch ist das natürlich alles nicht. Ne? Fast im Gegensatz zu Sartre würde ich fast wieder sagen. Also nicht, Psychoanalyse zielt ja eben sozusagen gerade auch im guten wie im schlechten Sinn so auf das Allgemeine im Subjekt. Psychoanalyse versucht ja gerade die allgemeine Dimension, die über das Individuum hinaus weist, was die Psychologie erfasst, sozusagen in ihm zu erschließen. Ne? Und also Dispositionen und so weiter, sedimentierte Geschichte eben. Ne? Und das ist ja keine Psychologie. Und ich habe das immer so begriffen, dass dieses Beharren auf der Psychoanalyse in der kritischen Theorie, gerade in den späteren Texten, wird das ja ziemlich deutlich, eben auch diese Paradoxie immer schon hat, dass sozusagen man unbedingt diese Ich-Instanz irgendwie nicht preisgeben will und darf, weil anders irgendwie man die Vorstellung gar nicht mehr aufrechterhalten kann, dass man überhaupt noch an also potenzielle Individuen appelliert und dass auf der anderen Seite aber auf der Beschreibungsebene immer deutlicher wird, dass das eigentlich diese Subjektstruktur gar nicht mehr gibt. Ne? Deswegen sprechen sie auch vom Veralten der Psychoanalyse und so, dass das, was Freud beschreibt, sozusagen materiell in der Triebstruktur der Individuen sozusagen selber schon zerstört ist fast. Das ist ja genau wieder dieser Widerspruch. Das ist ja eigentlich doch auch ganz evident, also das merkt man sozusagen an der konkreten Alltagserfahrung doch auch sehr stark, dass man ständig mit Leuten reden muss, als wären sie vernünftige Individuen, obwohl man weiß, dass es gar nicht der Fall ist. Und das ist sozusagen die Grundlage jeder Kommunikation. Und eigentlich geht es darum, dass diesen Widerspruch zu entfalten und ihn nicht irgendwie zur Auflösung zu bringen, dass man natürlich immer an etwas in dem Individuum appelliert, wovon man einfach ausgehen muss, dass es da ist, was aber eigentlich erst entstehen muss, auch sozusagen, indem die falsche, die bornierte Individualität zerstört wird. Ne? Also das hängt sehr stark wieder auch mit der Rezeption der Psychoanalyse durch die kritische Theorie zusammen, die Frage, wie man sowas denken kann. Aber ich finde, das kann man nicht in so ein einerseits, andererseits oder so auflösen. Nicht? Das finde ich sehr wichtig, zum Beispiel auch gerade für den Begriff der Mündigkeit bei Adorno. Der ist ja auch so vollkommen auf den Hund gekommen. Mittlerweile wird das ja überall verlangt und nicht. Also die Bildungsstreikler und so, die verlangen das ja so als Serviceleistung, dass sie mündig werden sollen. Also das erwarten die einfach von der Institution, dass ihnen das beigebracht wird. Also und demgegenüber müsste man das eben auch sagen, dass auch bei Adorno dieser Begriff der Mündigkeit so gedacht ist, ne? Nicht als etwas, was man den Leuten irgendwie anerzieht oder so, sondern etwas, was eben entspringen muss in einem Prozess, einen Moment von Spontanität auch hat. Ne? Und das kann man eben nicht schaffen in irgendeinem pädagogischen Plan oder wie auch immer. Ne? Das ist inzwischen wirklich so ein echtes Problem, dass alle positiv diesen Begriff der Mündigkeit benutzen. Dass man möchte schon fast wieder irgendwie Unmündigkeit oder in gewisser Weise eine Art von Dummheit verteidigen. Es gibt ja ein gewisses Element in Dummheit oder Naivität, was auch gerettet werden müsste. Sagen, also jetzt etwas großsprecherisch, dass der Mensch eigentlich dadurch bestimmt ist, dass er nicht bestimmt werden kann, also dass er eben sich verändern kann. Und das unterscheidet ja sozusagen menschliche Lebewesen tendenziell von bloßer Natur oder so. Also das ist eben dieses Moment von Offenheit, also darauf zielen ja Begriffe wie Nicht-Identität oder so im Grunde genommen, dass sozusagen das, was da bestimmt wird, eben dass dieses Moment der Unbestimmbarkeit selber ist. Also so etwas paradox gesagt. Was ich an diesem Begriff der Selbstbestimmung problematisch finde, das betrifft vielleicht das Verhältnis. Dazu hat der Manfred Dahlmann in einem Vortrag sehr, sehr genau den Gegensatz ausgeführt, oder den Unterschied nicht zwischen dem Begriff von Autonomie und Freiheit. Und das kann man, wenn man Sartre verteidigt, sozusagen geradezu gutehalten, dass er emphatischen Begriff von Freiheit hat, der nicht aufgeht im Begriff von Autonomie, im Sinne von formeller Selbstbestimmung oder so, nicht? Während interessanterweise, und das scheint mir wirklich wichtig zu sein, Adorno überhaupt die kritische Theorie sehr wenig von Freiheit spricht, ne? Also das ist eigentlich sympathisch, ne? Wo immer so diese Freiheitsemphase so groß auf die Fahnen geschrieben wird, droht irgendwie schon Schlimmes meistens. Nicht? Und die sprechen ja durchaus erstmal wirklich im Sinne so vom bürgerlichen Begriff des Individuums erstmal von Autonomie. Ne? Das ist ja auch erstmal nichts anderes, ist ja auch erstmal mit Mündigkeit gemeint. Also dass sozusagen diese Vorstellung von Eigengesetzlichkeit, die irgendwie im Begriff der Autonomie gesetzt ist, erstmal erreicht werden muss. Ne? Und das wird aber gerade stark gemacht, sozusagen, um den Begriff der Freiheit emphatisch zu reservieren für etwas, was darüber hinausgeht, sich aber nicht positiv bestimmen lässt anhand der empirischen Erfahrung. So, ne? Oder allenfalls eben eine ästhetische Erfahrung oder Augenblickserfahrung, die eigentlich die Empirie übersteigen auf eine Art. Ne? Während bei Sartre ja sozusagen die Freiheit der Essenz als vorgängig gedacht wird und also es da eine unglaubliche Emphase von diesem Begriff gibt, fast in dem Sinne, dass es sozusagen gar nicht keine Freiheit geben kann. Ne? Also zugespitzt gesagt, bei Sartre ist das sozusagen das Erste, ne? Was alles andere konstituiert. Ne? Deswegen kommen ja dann auch so problematische Formulierungen wie das, auch in den Lagern jeder da noch frei war auf irgendeine Art. Das ist sozusagen vorgängig, das ist das Erste. Kritischen Theorie ist es eigentlich sozusagen das Ziel. Ja. In gewisser Weise erstreckt sich dieses Bilderverbot auch auf den Begriff der Freiheit dann. Und das scheint mir ein wesentlicher Unterschied zu sein. Das ist auch ein entscheidender Unterschied, scheint mir irgendwie zu Sartre, dass natürlich das, was sozusagen in der bürgerlichen Gesellschaft mit individueller Freiheit gemeint ist, nie wirklich geworden ist, ne? Nie realisiert worden ist, sondern das sozusagen, das ist, finde ich, auch der Grund zum Beispiel für sowas wie die Depravierung des Begriffs der Mündigkeit, dass die Individuen eben nie instand gesetzt worden sind, das zu werden, was das bürgerliche Individuum bezeichnet, aber gleichzeitig sozusagen immer gezwungen sind, das zu spielen. Also sozusagen, es gibt alle möglichen Strategien. Das ist ja auch so mit diesem schrecklichen Begriff der Individualisierung gemeint, oder nicht so bei so Ulrich Beck oder eigentlich in der ganzen Soziologie nach mit und nach Habermas findet man das ja, ne? Das sind ja alles verschiedene Formen von Selbsttechnologien, wo es gar nicht mehr darum geht, herauszufinden, was mit diesem Begriff intendiert war und das zu vergleichen mit der empirischen Realität und den Widerspruch herauszuarbeiten, sondern sozusagen Simulationsmodell. Das sind Sozialtechniken, mit denen den Individuen, die keine sein dürfen, antrainiert wird, immer so zu tun, als wären sie welche. Das ist ja sozusagen eigentlich ein Widerspruch, den man an der eigenen Erfahrung ständig merkt. Ne? Diesen Widerspruch hält ja die kritische Theorie sehr stark fest, während mir bei Sartre das eher so zu sein scheint, dass dieses uneingeholte Moment auch von ihm gesehen wird, dass aber mit diesem Begriff der Freiheit irgendwie behauptet wird, dass das, was damit anvisiert wurde, eigentlich ja jeder auch immer schon irgendwie so hat. Ne? Das wird eigentlich ontologisiert und irgendeine Art, also als Möglichkeitsbedingung sozusagen projiziert und damit eigentlich aus der gesellschaftlichen Reflexion irgendwie tendenziell eher entrückt. Und das scheint mir ein Problem zu sein. Das, was Sartre immer zugute gehalten wird, dass man mit diesem Begriff der Entscheidung und so ganz klar machen kann, dass jeder das mitträgt, dass es nicht einfach nur mit einem geschieht und so, das scheint mir zumindest nicht zu sein, was man gegen die kritische Theorie wenden kann, denn das ist ja gerade der Begriff des Verblendungszusammenhangs. Ne? Der heißt ja nicht, wir sind alle fremdgesteuert, sondern der heißt ja nichts anderes, als dass jeder das permanent reproduziert, obwohl er es eigentlich gar nicht müsste. Also es ist eigentlich genau das Gleiche, aber es scheint mir ein wesentlich substanziellerer Begriff dafür zu sein. Den Eindruck, dass bei Sartre sozusagen gerade in dem Freiheit als Möglichkeitsbedingung von allen Handlungen zugrunde gelegt wird, eigentlich tendenziell der Begriff, obwohl er damit unglaublich wichtig wird, irgendwie auch zusammenschrumpft, irgendwie auf ein fast schon nichts oder ne, also auf ein, was rein Formelles im Grunde genommen, ne, während halt die Tendenz, die es in der kritischen Theorie gibt und die natürlich auch zum Teil so mit der Tradition des Messianismus auch vermittelt ist und zu tun hat, also das als einen Begriff offen zu halten, ne, das scheint mir viel plausibler. Ne. Deswegen habe ich das am Schluss auch nochmal gebracht mit diesem Kreisler-Zitat, das auch in diesem Lied, da kommt das wunderbar zum Ausdruck, dass, ne, da geht es überhaupt nicht darum, wie jetzt dann besser zu leben wäre oder so, sondern das schreibt der Clemens Nachtmann da auch sozusagen, das Essentielle dabei ist, es geht um einen Zustand, in dem keiner mehr Angst zu haben braucht. Und das ist genau die Antwort der kritischen Theorie, eigentlich die einzige, die man geben kann, wie man sich sowas vorzustellen hat, dass es halt keine Angst mehr gibt. Das ist zum Beispiel ja auch ein Begriff, der der Tradition des Existenzialismus sehr wichtig ist, der der Angst, ne, bei Kierkegaard auch. Und bei Sartre scheint mir das auch noch immer mitzuschwingen. Also ich finde schon, dass diese Emphase der Entscheidung und so schon allein in dem Begriff irgendwie ein heteronomes Moment, ein Zwangsmoment tatsächlich drinsteckt. Das kann man aus dem Begriff der Entscheidung nicht raushalten. Ne? Das habe ich ja auch schon versucht darzustellen. Und dass es eigentlich in der kritischen Theorie darum geht, ein Zustand geschaffen werden soll, in dem das wegfällt. Auch bei Sartre darum, dass man da rauskommen soll oder so. Das scheint mir tatsächlich aber auch eher so zu sein, dass das eine Nötigung ist, nicht? Also das kommt ja exemplarisch in diesem zur Freiheit verurteilt sein und so zum Aus. Also ich finde schon, dass das hat immer so einen Nötigungscharakter. Also man muss dann halt die Angst, das ist dann auch Produkt der Entscheidung der Gesellschaft, meinetwegen ja nicht nur von Einzelnen, da wegzukommen, ne, während irgendwie bei Adorno doch ein Moment von Unverfügbarkeit dafür, also dass man das nicht irgendwie erreicht, weil man das intendiert, sondern dass es immer einen Moment geben muss von realer Veränderung. Ja. Also das meint er im Grunde auch mit Vorrang des Objekts. Also es gibt Stellen in etwa gerade in dem Text, der Herbert Marcuse gewidmet ist über philosophisches Denken, wo er ganz drastisch und erstmal, also auch für Leute, die ihn kennen, überraschend dann sagt, dass Denken eigentlich was Passives ist. Ne? Also eigentlich einen Begriff der Passivität ganz stark macht, also sozusagen eine konzentrierte Passivität. Das hat mit dieser Rede vom Vorrang des Objekts zu tun, der natürlich eine Reflexion ist vom Vorrang der Wirklichkeit, sozusagen. Und deswegen ist dieses die Abschaffung der Angst eben nur zu denken als Moment in der realen Veränderung der Wirklichkeit, die sozusagen nicht aufgeht in Wirkung von Intentionen. Ja, das heißt nicht, dass das einfach so passiert oder so, natürlich nicht. Aber es muss sozusagen dieses Moment, dass irgendwas darüber hinausgeht, was die Leute auch beabsichtigen, dass wirklich etwas passiert. Ne? So. Diese Bewegung scheint bei Sartre mir also doch zumindest sehr stark zurückgenommen zu werden, dass es ein Resultat von Handlungen, von Akten ist und so. Also das, da gibt es immer noch so einen Subjektivismus und so einen gewissen Intentionalismus irgendwie auch. Ja, und ich will jetzt bestimmt nicht sagen, das muss passieren oder was, ja, also es geht ja nicht um neue Mystik, aber also sozusagen, das ist dieses Moment der Objektivität, das ist doch für die kritische Theorie ganz wichtig, ne? Das ist eine reale Veränderung, die sich nicht einfach ableiten lässt aus Absichten und Zurichtung der Individuen. Ne? darin steckt ja auch der Begriff der Versöhnung. Das ist ja gar nicht als irgendein Zustand gedacht, wo dann auch nichts mehr passiert oder so. Im Gegenteil, dann würde es eigentlich erst losgehen.
Stunden Sachzwang FM sind zu Ende gegangen. Heute sei du selbst, entscheide dich. Zur Kritik des Existenzialismus sprach Magnus Klaue. In der Verweigerung zu erkennen, dass man wie die anderen ist, sieht er einen wesentlichen Impuls des Existenzialismus, während Heideggers Existenzialontologie gerade in diesem Punkt im Nationalsozialismus verwirklicht wurde, konnte dieses Bedürfnis in Deutschland nach dem NS nicht mehr ohne weiteres über Heidegger geäußert werden, sondern musste seinen Umweg über Frankreich Also die Beerbung Heideggers im Strukturalismus, Poststrukturalismus und in Sartres Existenzialismus nehmen. So die zentrale These, wie wir gehört haben. Skizzenhaft hat er sich zudem den unterschiedlichen ästhetischen Konzepten von Sartre und Adorno gewidmet, indem er Adornos Beckett-Rezeption mit den Dramen von Sartre in Bezug auf das Konzept der Absurdität verglich. Eigentlich war der Vortrag betitelt Adorno, Sartre und die Sehnsucht nach der positiven Freiheit. Jedenfalls verabschiedet sich jetzt der ideologische Staubsauger namens Sachzwang FM. Am Mikrofon war Dr. Indoktrinator. Auf Wiederhören.